Vor der Predigt kommt natürlich noch der Predigttext. Der steht im Philipperbrief, Kapitel 3, von Vers 12 an bis zum Schluss des Kapitels. Überschrieben ist dieser Abschnitt so: noch nicht am Ziel, aber ganz auf das Ziel ausgerichtet. In den vorangehenden Versen hat Paulus aufgezählt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und daran knüpft er in unserem Abschnitt an. Er schreibt Folgendes: Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen sprechen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden, und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
Guten Morgen. In unserer Zeit ist es ja wichtig, Ziele zu haben. Das war nicht immer so, weil das Leben für viele Menschen schon ihnen die Ziele aufdrückte. Also es gab Zeiten, da hatte man keine Zeit, über Ziele im Leben nachzudenken. Da musste man darum kämpfen, dass man überleben kann. Da ging es ums Überleben. Wir sind etwas in so einer komfortableren Situation, dass wir nicht mehr ums Überleben kämpfen, und deshalb müssen wir ja überlegen, was streben wir an. Und wer keine Ziele hat, der gilt als Mensch, der das Leben nicht wirklich auskostet und nutzt. Selbst wenn zwei heiraten, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, welche Ziele Sie verfolgen, dass die einigermaßen in die gleiche Richtung gehen, weil wenn die diametral laufen, dann wird es früher oder später Probleme geben. Und auch unter Christen ist die Frage nach dem Ziel immer wieder aktuell. Für das Leben und für die Gemeinde muss man offenbar immer wieder Ziele formulieren und Zielkontrollen machen. Das ist ein Riesenprozess. Da kann man übrigens haufenweise Papiere verfertigen und drucken und verteilen. Das ist natürlich, hat natürlich alles seine Richtigkeit und manchmal auch Wichtigkeit. Denn wenn ich mein Ziel nicht kenne, dann habe ich keine Vorstellungen davon, wohin ich laufen soll. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich das Ziel habe, in Zürich eine Wohnung zu finden, dann werde ich das Internet und die Zeitungen alle durchsuchen und sehen, was es für Wohnungen in Zürich gibt. Und ich werde alle anderen Inserate, was in Dietikon, was in Schlieren, was in Küsnacht ist, werde ich alles nicht ansehen. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann werde ich alle Anzeigen durchlesen und ich werde überhaupt nicht ans Ziel kommen. Also ein Ziel fokussiert uns auch, hilft uns. Und im Internet fand ich zu diesem Thema einen interessanten Text. Ziele haben Macht, hieß es da. Sobald sie sich konkret etwas vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Sie sehen, hören und fühlen Dinge, die mit ihrem Ziel zu tun haben und die sie vorher nicht im Entferntesten wahrgenommen haben. Das stimmt schon. Das ist eine gute Aussage, deshalb habe ich sie auch aufgeschrieben. Ziele haben tatsächlich eine gewisse Macht. Sie beeinflussen die Art, wie wir leben und sie beeinflussen, was wir tun. Und was mich manchmal etwas erstaunt ist, dass ich bei Christen eine gewisse Unbeholfenheit bezüglich der Ziele feststelle. Wenn man sie fragt, was hast du für ein Ziel im Leben, dann trifft man doch ab und zu eine enorme Unbeholfenheit an. Könnten wir Paulus fragen, was denn seine Ziele sind, welches Ziel er in seinem Leben anstrebt, würde er uns sofort eine Antwort geben. Er hätte gesagt, dass er ein Leben führen wolle, das Gott gefällt. Oder wie er den Philippen schrieb, ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Paulus wusste genau, wohin er wollte und welches Ziel er erreichen wollte. Und so schrieb auch Petrus, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Diesem Ziel müssen sich alle Ziele unterordnen. Das ist das Hauptziel. Und warum nur höre ich solche Worte selten, wenn Christen über ihre Ziele sprechen? Ist uns das vielleicht zu einfach, wenn wir dieses Ziel formulieren? Möchten wir durch die Ziele, die wir formulieren, unsere Individualität mehr Ausdruck geben, mehr Bedeutung verschaffen uns selbst? Aber es ist doch genau dieses Ziel, das wir hier sehen, das uns als Christen verbindet, das uns als Gemeinden verbindet. Paulus fordert die Philipper auf, dasselbe Ziel miteinander zu verfolgen. Macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Kann man sagen, ja, das ist Gleichmacherei. Nein, es ist nicht Gleichmacherei. Es geht, dass wir wissen, wohin wir laufen. Und viele Konflikte unter Christen und in Gemeinden könnten besser behoben werden, wenn wir das Ziel vor Augen haben, die Ziellinie. Jedenfalls bin ich der tiefen Überzeugung, dass wir das Ziel unseres Lebens als Christen gar nicht selber suchen müssen, sondern das Ziel für uns ist gesteckt. So beschäftigen wir uns heute Morgen mit dem, was Paulus über dieses Ziel sagt. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Zuerst hören wir einmal eine ganz erstaunliche Aussage von Paulus. Also die, je nachdem, wie man denkt, kann sie auch schockieren, wenn er sagt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus, der stets die Gewissheit des Glaubens betont, spricht hier plötzlich davon, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Obwohl er nach Rom in aller Deutlichkeit schrieb, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Mit anderen Worten, Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir am Ziel, meinten wir bis jetzt vielleicht. Wir haben Frieden mit Gott, doch was Paulus hier im Philipperbrief schrieb, scheint uns eine andere Überzeugung zu vermitteln. Wir seien eben noch nicht am Ziel, sondern erst auf dem Weg dorthin. Wie ein Sportler sollen wir dem Ziel entgegenlaufen, entgegenstürmen. Das kann uns bei uns gewisse Verunsicherungen auslösen. Die Frage kann aufkommen, ob die Erlösung durch den Glauben an Jesus nicht wirklich ausreicht. Angst kann uns beschleichen, denn wenn wir vom großen Paulus hören, dass er sagt, er hätte das Ziel noch nicht erreicht, und was hat er für ein Glaubensleben geführt, wie sollen wir kleinen Christen in Zürich dann leben und das Ziel je erreichen? Ist meine Rettung doch nicht so sicher, wie ich das bis jetzt dachte? Muss ich doch durch Werke die Rettung verdienen? Alles Fragen, die uns tief berühren und beschäftigen müssen. Was Paulus hier sagt, kann wirklich ein bisschen aufrütteln. Und das wollte er damit bestimmt auch erreichen. Paulus wollte die Philipper aufrütteln, dass sie im Glauben nicht träge werden. Glaube bedeutet ja nicht, dass ich etwas für wahr halte. Glaube, wie das Paulus verstand, bedeutet, dass ich Jesus ganz und gar nachfolge und ihm diene und ihm vertraue. Er meint, dass ich jeden Tag in der Abhängigkeit von Gott lebe. Und Paulus will den Philippern und dir sagen, dass der Glaube nicht dein persönlicher Besitz ist, den du, wenn du ihn bekommen hast, in eine Vitrine stellst und ab und zu bewundernd dich davor stellst und sagst, was ist das Wunderbares, was ich hier in meiner Vitrine ausgestellt habe. Dieses, ich hab's, ich besitze es, weil ich dies und jenes gemacht habe, kannte Paulus sehr gut aus seinem eigenen Leben. Als er Pharisäer war, war er sich sehr sicher, dass er schon alles im Griff hatte. Und er sagte über diese Zeit, gemessen an dem, was das Gesetz vorschrieb, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Ich war schon am Ziel. Der Glaube an Jesus Christus ist aber kein Besitz, sondern er muss gelebt werden. Die Philipper sollen nicht bestimmte Gesetze und Regeln einführen und darauf ihre Rettung abstützen. Alles gute Dinge, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, Bibelstundenbesuch, Gebetszeiten, stille Zeit, gute Werke und so weiter, alles wichtige Dinge im Glaubensleben. Aber die Gemeinde Gottes ist nicht auf diese Tätigkeiten ausgerichtet, sondern auf das Ziel. Und wir tun das, weil wir das Ziel vor Augen haben. Und wenn wir das nicht mehr tun, weil wir das Ziel vor Augen haben, dann rutschen wir ab in eine Form der frommen Gesetzlichkeit. Das Ziel ist die Rettung unserer Seele, wie Petrus das schreibt im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9. Wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seele. Paulus verstand sich als ein Sportler, der auf der Laufbahn rannte, oder ein Kämpfer in der Arena, der mit aller Kraft auf dieses Ziel zustrebt. Und nicht als einer, der das Ziel durchlaufen hat und jetzt noch dort sitzt und wartet, bis alle anderen auch noch in das Ziel kommen und ein bisschen guckt, ob die das richtig machen oder nicht. Nein, er sagt, darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Glaube ist für Paulus kein Ruhekissen für die Seele, sondern ein Lauf, den es zu vollenden gilt. Er lebte Das, was er von den Römern forderte, von der Gemeinde in Rom, mit eurem ganzen Leben sollt ihr euch Gott zur Verfügung stellen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Gerade solche Äußerungen des Paulus machen deutlich, dass wir uns nicht einfach bekehren und dann nach der Bekehrung so weiterleben wie vorher. Wer das tut, der hat missverstanden, was Bekehrung meint. Eine Bekehrung hat praktische, natürlich positive Auswirkungen auf unser Leben. Eine Bekehrung ist der Start zu einem Leben mit Jesus. Das ist praktisch wie der Startschuss, dann geht das Rennen los. Dann können wir überhaupt erst auf das Ziel zustreben. Eine Bekehrung ist die Entscheidung, jetzt lebe ich ein Leben in der Abhängigkeit mit Gott. Und Bekehrung ist nicht, ich kassiere jetzt meine Rettung, ich stecke die in meine Tasche und dann habe ich es und jetzt lebe ich weiter und dann weiß ich, dass ich gerettet werde. Sondern eine Bekehrung ist eigentlich wie eine Eheschließung. Ich habe mich entschlossen, mit meiner Frau durchs Leben zu gehen. Und eine Bekehrung ist nichts anderes, als dass ich mich entschlossen habe, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Das meint Bekehrung. Und alles andere sind Missverständnisse. Das ist nicht, da kauft man sich nicht etwas. Bekehrung ist der Start zu einem Leben mit Jesus. Durch die Bekehrung betrete ich die Laufbahn. Die Hinwendung zu Jesus macht es überhaupt möglich, dass ich auf dieses Ziel zusteuern kann. Das ist die Zulassung. Heute würde man sagen, das Casting. Dass ich überhaupt beim Musikstar mitmachen kann, muss ich gecastet werden. Irgendjemand muss sagen, du darfst in das Rennen der Letzten, du bist im Rennen dabei. Und durch die Bekehrung sind wir gecastet von Jesus persönlich. Er hat gesagt, du bist beim Rennen dabei, weil du an mich glaubst. Und du wirst das Ziel auch erreichen, das weiß ich. Also die Bekehrung ist überhaupt die Voraussetzung, dass ich überhaupt auf diese Bahn komme und in die richtige Richtung laufen kann. Wenn ich mich nicht bekehrt habe, laufe ich immer in die falsche Richtung. Wir sind unterwegs und müssen uns wie Paulus vor einer falschen Selbstsicherheit stützen. Eine falsche Selbstsicherheit würde dazu führen, dass wir im Vertrauen auf Jesus träge würden. Wir würden den Glauben als einen Besitz betrachten. Die Philipper schienen in dieser Beziehung eine eindringliche Mahnung nötig zu haben. Paulus schrieb ihnen kurz vorher, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Das ist schon ziemlich direkt, oder? Ich glaube nicht, dass jemals jemand diesen Vers als eine Jahreslosung wählen würde. Die Jahreslosungen sind ja immer so gut gemeinte Zusprüche. Aber das ist uns unheimlich. Wenn das die Jahreslosung arbeitet, da kommen wir schon, der Schweiß, wenn ich das nur schon lese, an euch selbst noch, nicht mal im anderen. Wenn ich noch dem anderen rummecken kann, aber jetzt muss ich noch an mir selber arbeiten. Mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Paulus war also bemüht, die Gemeinde schon ein bisschen aufzurütteln und anzuspornen. Durch diese herausfordernden Worte des Paulus dürfen uns nicht in eine heillose Gesetzlichkeit treiben. Das war ja genau das, was er vermeiden wollte. Er war sich dessen bewusst, dass man aus eigener Kraft kein Leben führen kann, das Gott gefällt. Auch er nicht. Nicht aus unserer Kraft werden wir das Ziel erreichen, sondern mit Gottes Kraft werden wir durchs Ziel laufen. Und deshalb schrieb Paulus nach diesem Vers, unmittelbar nachher, fast etwas Widersprüchliches. Das zeigt das Spannungsfeld auf von dem, was Gott tut in unserem Leben und von dem, was unsere Sache ist. Er schreibt nämlich dann gleich, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Also arbeite mit Furcht und Zittern, aber das könnt ihr ja sowieso nur, weil Gott selbst das in euch bewirkt. Allein werdet ihr das eh nie schaffen. Aber Gott befähigt euch dazu, so ein Leben zu führen. Gott wirkt, dass wir so leben können. Und auch Paulus jagte diesem Ziel nicht aus eigener Kraft nach, sondern weil er von Christus ergriffen war. Weil Christus ihn ergriffen hat, das sagt er deutlich. Ich laufe dem Ziel entgegen, weil Christus mich ergriffen hat. Das ermöglicht ihm diese Lebensweise. Nun die Frage, hast du die Kampfbahn überhaupt schon betreten? Bist du gecastet? Hat man dir gesagt, du darfst rennen auf dieser Bahn? Das ist eine wunderbare Bahn eigentlich. Bist du von Jesus ergriffen oder musst du aus eigener Kraft leben? Dein ganzes religiöses Leben besteht das aus einem riesigen Krampf? Nur wenn du von Jesus ergriffen bist, kannst du auf der Rennbahn dem Ziel entgegenstürmen. Das ist sozusagen die Zulassung zu diesem Rennen. Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also Jesus ist der Zugang zu dieser Bahn. Und er ist auch der, der uns hilft und uns führt, dass wir in der Zielgeraden laufen. Und als Gerettete laufen wir dann dem Ziel entgegen. Aber vielleicht fragst du, wie kann ich dann durch diese Türe kommen? Das sagt Jesus, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Also durch den Glauben an Jesus Christus. Vertraue Jesus. Und heute kannst du Jesus begegnen und ewiges Leben bekommen. Heute kannst du erlöst werden. Das ist ja die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Eine Entscheidung, egal wer du bist, egal was du getan hast bis hierher, wenn du heute Jesus in dein Leben einlässt und Buße tust, bekommst du ewiges Leben. Schenke ihm dein Leben, damit du alles gewinnst. Jesus sagte einmal, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbar Schaden nimmt. Heute kannst du das vermeiden, wenn du Jesus noch nicht begegnet bist, wenn du diese Rennbahn noch nicht betreten hast, kannst du das heute tun und du wirst ein wunderbares Ziel vor dir haben. Das Ziel kann erreicht werden. Paulus hat es noch nicht geschafft. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Ist auch schön, das von einem großen Mann zu hören. Dass er nicht den Eindruck hat, ich habe schon alles geschafft, sondern dass er auch sagt, ich bin auch unterwegs mit Jesus. Er kann sich also noch nicht zur Ruhe setzen. Für ihn ist es nicht entscheidend, ob er das Ziel erreicht hat. Er weiß nämlich, dass er erst das Ziel erreichen wird, wenn er stirbt. So ist das. Dann sind wir am Ziel. Erst wenn wir das Leben hier auf der Erde gelebt haben, sind wir am Ziel. Zielstrebig will er darauf hinleben. Die Entscheidung ist gefallen. Er hat eine Entscheidung getroffen, der Paulus. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Das musste er offenbar entscheiden, dass er nicht abgelenkt wird von allem anderen. Wie ein Sportler lässt er sich durch nichts ablenken. Auch nicht durch seine Vergangenheit. Wir können sehr schnell abgelenkt werden, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren. Und ich schätze mal, dass jedem von uns das schon mal passiert ist. Dass er eigentlich das große Ziel aus den Augen verloren hat. Asaf beschrieb im Psalm 73, wie es ihm erging, als er das Ziel aus den Augen verloren hatte. Er beobachtete die Menschen, die gottlos lebten und denen es trotzdem gut ging. Ja, es ging ihnen viel besser als ihm. Das hat er fast nicht verkraftet. Er, der ein Leben führt, das Gott wohlgefällig ist, der sich abmüht, der auf Dinge verzichtet, einfach weil er Gott gefallen will. Und da gibt's die Gotteslästerer, die leben in Saus und Braus und die machen Lottogewinne und die fahren große Autos, die haben riesige Häuser, die spotten und leben, wie wenn ihnen nichts im Weg stehen würde, wie wenn sie Götter wären. Das hat ihn fertig gemacht. Müssen wir diesen Psalm lesen, sehr ein eindrücklicher Psalm. War es ganz umsonst, fragt er schließlich, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies? Er hätte fast Schiffbruch erlitten am Glauben. Er sagte am Anfang des Psalms, ich wäre fast gestrauchelt, ich hätte fast meinen Glauben an den Nagel gehängt, als ich das realisierte und ständig diese gottlosen, spöttischen Menschen vor mir hatte und die sogar über mich lachten. Und mir geht es so schlecht, menschlich gesehen. Und dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Da ging er in die Stille, da kam er vor Gott zur Ruhe und dachte an das Ziel, das diese Menschen erreichen werden mit ihrem Lebensstil. An ihr Ende hat er gedacht. Und er hat sicher auch an sein Ende gedacht und dann gedacht, hoppla, mein Ende ist ein viel besseres Ende. Ein viel besseres Ende. Und plötzlich sah er wieder klar. Er merkte, dass diese Menschen ein schreckliches Ende nehmen werden. Ihr Ziel ist ein katastrophales Ziel. Sie kennen es vermutlich nicht, sonst würden sie anders leben. Er aber hatte eine wunderbare Zukunft vor sich. Und als er das wieder neu entdeckte, lebte er auf und konnte Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit rühmen. Lest einmal diesen Psalm 73, das ist faszinierend. Am Schluss sagt er, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, also wenn ich als Mensch komplett zugrunde gehen würde, da bleibst du doch stets mein Trost und mein Teil. Bleibst du mein Trost, selbst wenn mein Leben ein Fiasko wird. Und nachdem er das entdeckte, hätte er der ärmste Mensch der Welt sein können und er hätte mit keinem anderen getauscht, weil er wusste, wo sein Ziel liegt. Das hat ihn aus seiner Depression herausgeholt. Er hatte das Ziel für eine bestimmte Zeit aus den Augen verloren und das verursachte bei ihm eine schwierige Lebensphase. Und ich kann euch sagen, schwierige Lebensphasen auch in unserem geistlichen Leben kommen oft daher, weil wir das Ziel aus den Augen verlieren. Weil wir uns ablenken lassen. Weil wir Dinge anstreben, die in eine ganz andere Richtung gehen. Wir gehen von der Rennbahn weg, rennen und denken, ja, ich mache jetzt diesen Umweg, weil der so schön ist, statt dass wir fokussiert bleiben auf das Ziel, um das es eigentlich geht. Sicherlich, Paulus hatte oft in Dankbarkeit zurückgeblickt, aber nicht auf seine Werke, als ob er sich damit ausweisen wollte, sondern auf Gottes gnädiges Handeln. Paulus hatte sich dazu entschlossen, das Ziel immer vor Augen zu haben. Deshalb gab es für ihn keinen Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Nach dem massiven Widerstand in Ephesus dachte er nicht, jetzt lasse ich es, jetzt gehe ich nicht mehr weiter, jetzt nehme ich mir ein Häuschen, jetzt genieße ich die Jahre, bete noch ein bisschen. Und diese happige Knochenarbeit, das können jetzt andere machen. Ich habe es schon einige Male aufs Dach gekriegt. Das reicht jetzt. Jetzt sollen mal die Jüngeren ran. Das war für Paulus ein fremder Gedanke. Ich weiß nicht, ob er jemals auf diese Idee gekommen ist. Vielleicht schon. Und da musste er sagen, nein, ich habe mich entschlossen, auf dieses Ziel zuzugehen. Trotz den Widerständen. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Diese Einstellung ist für uns eine große Herausforderung. Einerseits müssen wir uns nicht fragen, ob wir gerettet sind oder nicht. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir gerettet. Das ist die tiefste Überzeugung des Paulus. Die hat er mit dem, was er hier sagt, nicht aufgehoben. Andererseits macht er uns aber darauf aufmerksam, dass wir in Bewegung bleiben sollen. Zwischen unserer Rettung durch die Bekehrung und die endgültige Rettung gibt es keine Zwischenpreise, die uns erlauben würden, im Ziel Platz zu nehmen oder, noch schlimmer, auf die Tribüne zu sitzen und zuzugucken, wie die anderen rennen. So wie man sagt, am Sonntagabend gehe ich heim, mache noch etwas Sport, weil die Sportschau kommt, weiß nicht um welche Zeit. Und so kann man auch nicht, jetzt bin ich ein bisschen Christ, jetzt gehe ich mal hin, wo Christen sind, jetzt mache ich mir ein bisschen auf Christen, jetzt gucke ich mal zu, was die machen. Das ist sehr schnell passiert. Dass wir zu Zuschauern und Kritiker werden über die, die rennen. Ich weiß noch, als ich studierte, da ging ich jede Woche am Freitag auf den Eisenmarkt in Wetzlar und da haben wir gesungen. Es war keine sehr hervorragende Vorstellung, die wir da gemacht haben, geklimpert und manchmal hat es besser geklungen, manchmal weniger. Und dann stand man auf der Straße und hat gepredigt. Einfach so in die Häuser und Gassen hinein. Da kann man auch gut zuschauen. Kann man sagen, ja, ist das gut, was die machen und was er jetzt gesagt hat, das müsste man anders sagen. Den Leuten hätte ich immer am liebsten gesagt, komm, stell dich hin und sprich. Du hast jede Möglichkeit, jetzt alles besser zu machen und es komplett richtig zu machen. Ich sage damit nicht, dass wir nicht kritisch sein sollen und uns hinterfragen lassen. Aber wir dürfen nicht einfach Zuschauer sein. Das ist nicht die Idee, die Gott hatte, sondern wir sollen unterwegs sein. Wir können uns auch nicht auf einer gelungenen Evangelisation ausruhen und denken, jetzt haben wir genug getan. Die Kinderwoche ist jetzt gelungen mit dem Musical, jetzt haben wir genug getan für dieses Jahr. Das war ein super Ding. Nein, jetzt sind die Türen offen, jetzt machen wir weiter. Das kostet Anstrengung, das kostet Kraft, das ist unbequem. Aber Gott hat uns eine Tür geöffnet. Wir sind nicht da, um zuzusehen, wie Reich Gottes geschieht, sondern wir sind da, um Hand anzulegen und Reich Gottes mitzubauen. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, was uns der Herr als Gemeinde geschenkt hat. Gemeinde Jesu muss immer vorwärts gehen. Wir müssen den Auftrag erfüllen. Im Vertrauen auf Jesus leben und handeln und im Vertrauen auf Jesus etwas wagen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir als Christen leben. In ganzer Härte erleben wir, was im Hebräerbrief steht. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Wo wir für immer bleiben könnten, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, also auch wieder das Ziel fokussiert, zu der wir unterwegs sind. Nichts bleibt einfach in dieser sichtbaren Welt, wie es war. Die Zeiten verändern sich, die Gemeinde verändert sich, die Art der Evangelisation verändert sich, die Art der Gottesdienste verändert sich. Wir haben eben keine bleibende Stadt. Ein Gespräch mit Wilhelm Biester hat mir wieder gezeigt, wie Menschen leben und denken, die das Ziel vor Augen haben. Er ist ja schwerstens krank, haben wir gehört. Die Ärzte sind am Beraten, was sie und wie sie das überhaupt anpacken können. Dann habe ich mit ihm gesprochen und wir sind so aufs Internet gekommen. Hat er mir so einige Dinge gesagt, was gehört hat, was so im Internet alles läuft. Und ich habe ihm dann auch noch ein bisschen erzählt, wie das im Internet läuft. Und dann sagt er doch, ein Mann, der jetzt, ich weiß nicht, ob er schon 70 gewesen ist oder gegen 70 geht, oder schon, ist er gewesen? 72. Sagt er mir doch, krank im Bett, ich muss mich schon mit dem Internet noch ein bisschen mehr auseinandersetzen und damit beschäftigen. Weil er realisiert hat, dass das Internet eine großartige Möglichkeit ist, weltweit das Evangelium zu verbreiten. Das ist doch wunderbar. Das Ziel vor Augen. Er hat ja nicht gesagt, oh, das Internet, dieses moderne Zeug und die Leute, was die alles Schlimmes finden im Internet. Nein, er hat gesagt, ich muss mich mit dem Internet etwas intensiver beschäftigen. Das ist offenbar eine gute Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Das sind Menschen, die aufs Ziel hinstürmen. Die Veränderungen wahrnehmen und sehen, dass jede Veränderung auch gewisse Chancen in sich birgt. Und sich nicht fundamental gegen Veränderungen sträuben. Die Geborgenheit und Sicherheit, nach der wir uns sehen, werden wir erst erfahren, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir am Ziel angekommen sind, wenn wir den Preis erhalten. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Es hilft uns nichts, wenn wir immer zurückschauen und schauen, wie es früher war. Natürlich, das ist ja wunderschön, wie es früher war. Aber das ist so wie im Militär. Meistens denkt man noch an die schönen Dinge und dann wird alles glorifiziert in der Vergangenheit. Und so kann es auch sein im geistlichen Leben. Wird alles glorifiziert, was früher war. Da wird beispielsweise gesagt, ja früher, als die Evangelisten noch kamen, da sind die Leute geströmt und da waren die waren fast überlaufen. Ja, ich finde das auch wunderbar. Ich würde mich auch freuen. Aber früher gab es nicht 400 oder 1000 Kanäle auf dem Fernseher. Da gab es nicht jede Woche 2, 3 große Kinofilme, die neu starten. Da gab es kein Internet, wo man sich unterhalten kann. Da musste man froh sein, wenn man noch eine Radiostation empfangen. Noch früher, wo dann die ganze Dörf zusammengelaufen sind, da gab es überhaupt nichts, da gab es nicht mal ein Radio. Da war, wenn einer kam und sprach, das war die Attraktion, wie wenn ein Zirkus kommt. Wir müssen doch echt und ehrlich bleiben und die Dinge angucken, wie sie sind. Und statt zu jammern, wie es früher schöner war, sollen wir darum beten und darum ringen, wie wir es heute machen sollen. Mit was für Mitteln wir heute auf das Ziel zustürmen, wie wir heute den Auftrag erfüllen als Gemeinde Jesu. Wir können schon zurückschauen und dem Herrn danken für das, was er geschenkt hat. Aber es nützt nichts, wenn wir wehmütig zurückschauen und alles, was wir heute tun, ablehnen und nur noch in der Vergangenheit ist alles richtig gelaufen. So kann Reich Gottes nicht gebaut werden, das kann ich euch schriftlich geben. Und so hat es auch Gott nicht verstanden. Unser Ziel liegt vorne und nicht in der Vergangenheit. Und wir müssen darum ringen, dass wir ein geheiligtes Leben führen und dass wir den Auftrag erfüllen, den uns Gott gegeben hat, sei es als Gemeinde oder im persönlichen Leben. Dieses Ziel dürfen wir nie aus den Augen verlieren, denn nur so erleben wir Gottes Kraft im Alltag und in der Gemeinde. Jesus selbst sagte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Paulus hatte ein sehr schwieriges Leben. Für den Glauben an Jesus Christus bezahlte er menschlich gesehen einen sehr, sehr hohen Preis. Und trotzdem schrieb er kurz vor seiner bevorstehenden Hinrichtung, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das ist doch wunderbar. Jeder von uns kann den Preis und den Kranz der Gerechtigkeit bekommen. Das ist nicht wie beim Musikstar. Und wer sucht denn die Deutschen da, weiß ich was, Star. Da kann nur einer gewinnen. Da kann jeder gewinnen, der mit Jesus unterwegs ist. Wir müssen nicht gegeneinander in Konkurrenz laufen, sondern wir können miteinander auf das Ziel zustürmen, einander helfen und unterstützen. Und jeder, der Jesus liebt und auf ihn wartet, der empfängt diesen Siegeskranz. Am Anfang zitierte ich einen Text aus dem Internet. Ziele haben Macht. Sobald sie sich konkret etwas vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Das ist richtig. Und ich möchte uns ermutigen, auf dieses Hauptziel ausgerichtet zu sein. Dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, dass es Etappenziele gibt und einige werden dann sagen, ja, das war ja schon gut und recht, was er gesagt hat, aber der hat jetzt nur von diesem einen Ziel gelebt, aber man muss ja auch Zwischenziele haben. Ihr habt recht. Ihr habt recht, man muss Zwischenziele haben. Nur eines möchte ich euch sagen. Diese Zwischenziele müssen auf dieses Hauptziel ausgerichtet sein. Deshalb habe ich nicht zu viel von Zwischenzielen gesprochen, weil ihr das eh besser wisst als ich. Oder wir wissen das, wir sind geschult in dem. Mir ging es wirklich jetzt mal darum aufzuzeigen, dass es um das große Ziel geht, auf das wir hinleben sollen. Und alle unsere Ziele, die wir auch brauchen, auch als Gemeinde, als wir das Musical machten, hatten wir das Ziel, dieses Musical zu machen. Natürlich, wenn wir das uns nicht vorgenommen hätten, uns dieses Ziel nicht gesteckt hätten, da wäre keine Werbung raus, da wäre nichts raus, da hätten wir nachher gesagt, ah ja, wir wollten, ja, wir haben mal gedacht, wir würden. Nein, man muss Ziele setzen, ist ganz klar, es gibt Etappenziele, aber die dürfen nicht von dem Hauptziel ablenken, sondern müssen auf dieses Hauptziel zusteuern. Das schien übrigens Paulus ganz wichtig zu sein, dass wir uns klar sind, um welches Ziel es geht. Und deshalb war es ein Gebetsanliegen von ihm, für die Gemeinde zu beten, dass ihnen klar ist, wohin sie gehen. Denn wie sagt dieser da hier? Ziele haben Macht, sobald sie sich konkret etwas vorgenommen haben, scheinen alle ihre Sinne darauf ausgerichtet zu sein. Sobald uns klar ist, wohin, wo unser Ziel eigentlich ist, werden unsere Sinne darauf ausgerichtet sein. Und nun mal das Gebet von Paulus, das zeigt eindeutig, wo der Ansatz ist. Er sagt, Gott öffnet euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will, eben dann, wenn wir am Ziel sind, und zu welcher Herrlichkeit er euch in die Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Mit diesem großen Horizont sollen wir leben. Dann sind wir zielgerichtet, wenn wir wissen, wohin wir laufen. Laufen wir dem vorgesteckten Ziel entgegen. Und wenn dich jemand fragt, was dein Ziel deines Lebens ist, dann sag doch einfach, dass du ein Leben führen möchtest, das Gott gefällt, denn du willst den Preis, das ewige Leben in Empfang nehmen. Das klingt vielleicht nicht cool, aber es ist das einzig sinnvolle Ziel, das ein Mensch wirklich anstreben sollte. So laufen wir miteinander dem vorgesteckten Ziel entgegen. Vergeuden wir unsere Zeit nicht damit, dass wir uns hinterfragen, ob wir das Ziel ergriffen haben oder nicht, sondern machen wir es wie Paulus, entschließen wir uns, seiner Einstellung zu folgen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ist deine Entscheidung aufgefallen? Paulus hat entschieden. Und er musste offenbar eine Entscheidung treffen, auch als Christ. Ist deine Entscheidung gefallen? Ich lasse, was hinter mir ist, und ich sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich wünsche, dass wir als Gemeinde und in unserem persönlichen Glaubensleben zielgerichtet leben. Da werden wir die Kraft Gottes erfahren und wir werden begeistert sein, wenn wir im Ziel einlaufen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass du uns neues und ewiges Leben schenkst durch die Vergebung unserer Schuld und dass wir auf dieser Bahn laufen können, die ins Ziel führt. Das ist ein großes Geschenk von dir. Und wir laufen nicht einmal aus eigener Kraft, sondern wir laufen motiviert von deiner Liebe, von deiner Gnade und Barmherzigkeit. Es ist nicht unsere Leistung, die ins Ziel kommt, sondern es ist deine Liebe und Barmherzigkeit, die uns ins Ziel bringt. Und unser Teil, Herr, hilf uns, dass wir uns nicht ablenken lassen vom Ziel. Unsere Welt bietet uns so viele Möglichkeiten, so viele Varianten, so vieles Anstrebenswertes und Schönes, ja, dass wir immer wieder der Gefahr ausgesetzt sind, das Hauptziel aus den Augen zu verlieren. Herr, hilf uns, dass wir diesen Horizont immer im Auge behalten, so wie das auch der Paulus für die Gemeinde erbeten hat, dass sie klar das Ziel sehen, wohin sie laufen, damit sie gerade laufen und deinem Namen Ehre bringen. Amen.